Gut, schön, dass ihr alle hergefunden habt. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem voraussichtlich letzten Vortrag der Veranstaltungsreihe Transformatorische Praxis jenseits von Traditionsmarxismus, falscher Kritik und Romantisierung. Ein verschobener Vortrag, der eigentlich schon im Dezember stattfinden sollte, mit Ernst Lohoff von der Gruppe Krisis. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Ich werde ein paar Worte zu ihm sagen, so viel wie mir einfällt. Ernst Lohoff ist schon länger dabei, sich mit Marxismus und Marx vertraut zu machen, wie heute erfahrbar wurde, mit dem zarten Alter von 14 Jahren das erste Mal mit dem Marxischen Werk in Berührung gekommen. Nach eigener Definition hat er da nichts verstanden. Die Beschäftigung mit dem Marxischen Werk zieht sich weiter durch sein Leben. Seit nun, wie wir auch heute festgestellt haben, knapp 30 Jahren ist er in dem Umfeld der Gruppe Krisis oder früheren Konstellationen dabei, bei denen er jetzt in der Redaktion sitzt. Gruppe Krisis ist eine bekannte wertkritische Zeitschrift, die immer wieder ganz verschiedene Thematiken bearbeitet. Im Moment ist sein Projekt, ein Buch zur Zinskritik zu schreiben, das hoffentlich auch bald mal erscheinen wird. Und
ich hoffe mit dir.
Wir hoffen alle gemeinsam. In dem Vortrag wird es darum gehen, auf der einen Seite, inwiefern solche Konzepte wie Reform und Revolution, die getrost als veraltet bzw. einer bestimmten Zeit entsprechend verabschiedet werden können, mit einem neuen Begrifflichkeit der Transformation, die soweit noch ungefüllt ist, näher begreifbar ist. Da dieser Begriff so unterbestimmt ist, ist er auch in der Debatte wieder verschieden verwendet. So ist Transformation auch nur ein Begriff, um Wandel innerhalb des kapitalistischen Systems zu verstehen. Für uns und auch für den Autor Redner ist es ein Begriff, um die Überwindung der bestehenden Verhältnisse zu thematisieren. Und dabei nicht ein punktuelles Machtergreifen aller Revolution zu denken und genauso wenig ein reformatorisches darauf hinarbeiten und Versacken im Bestehenden. Ich wünsche uns sehr viel Spaß damit und auf dann eine angeregte Diskussion. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Diese Reihe trägt den Titel Transformatorische Praxis. Die Referenten und Referentinnen, die sollen darlegen, wie nach ihrer Ansicht Wege aus dem Kapitalismus aussehen könnten. Diese Fragestellung hat mir nicht nur inhaltlich Kopfzerbrechen bereitet, sondern auch methodisches Problem aufgeworfen. Ob man sich darüber Rechenschaft ablegt oder nicht, wie ein Emanzipationskonzept aussieht, hängt immer natürlich wesentlich von der Kapitalismusvorstellung ab, von der man ausgeht. Wer Kapitalismus primär als Klassenherrschaft begreift, für den heißt Emanzipation vor allem Beseitigung der Klassen. Wer Kapitalismus im Kern mit der Herrschaft des Finanzkapitals gleichsetzt, für den beschränkt sich Befreiung darauf, die Macht eben des wild gewordenen Finanzüberbaus zu brechen. Für Wertkritiker wie mich, die in der Verwandlung des Reichtums in Warenreichtum das wichtigste Kennzeichen des Kapitalismus sehen, ist das emanzipative Ziel wieder anders bestimmt. Einfach aus der Sicht, was ist Kapitalismus? Um das Problem der Befreiung systematisch aufzurollen, müsste ich also mein Referat deshalb streng genommen zweistufig und ziemlich umfangreich auslegen, nämlich ich müsste erst einmal mein Kapitalismusverständnis darlegen, zumindest in seinen Grundzügen, um dann eben im zweiten Schritt die Implikationen für die Frage der Emanzipation draus zu ziehen, vor diesem Hintergrund. Diese theoretisch korrekte Vorgehensweise, die verbietet sich aber hier und ich werde sie nicht durchziehen. Zum einen eben, weil sie die Geduld der Zuhörer ziemlich überfordern würde. Ich würde erstmal über Wertkritik referieren und damit würde der Vortrag enden, bevor er zum Problem der Transformation gekommen wäre, weil das einfach nicht in einem Aufwärts schleißbar ist. Ich habe deshalb eine andere, indirektere Annäherung an das Thema Befreiung gewählt oder eine, die eben nicht sich mühsam durch die eigene Position durchfrisst. Ich gehe davon aus, dass eine künftige Emanzipationsbewegung nicht im luftleeren Raum entsteht, sondern eben als eine bewusste Gegenbewegung zu den dominierenden gesellschaftlichen Entwicklungen, als eine Protestbewegung gegen das, wohin der Kapitalismus steuert und was man sich nicht mehr antun will. Deshalb beschäftigt sich mein Referat zunächst einmal damit, wie sich mit den Krisenschüben der letzten Jahre das gesellschaftliche Klima verändert hat und die ideologische Landschaft. Vor dem Hintergrund geht es dann im zweiten Teil darum, wie ein emanzipatorisches Gegenprogramm zu diesen Tendenzen, die ich dafür wesentlich für den heutigen Kapitalismus halte, aussehen müsste, könnte. Implizit ist dann natürlich ein bestimmtes Kapitalismuskonzept mit präsent, aber ich thematisiere das jetzt nicht vorab und breit. Betrachtet man die verschiedenen Weltregionen, so weisen die Reaktionen auf die Krisenprozesse der letzten Jahre eine große Bandbreite auf. Das kann auch gar nicht anders sein. Zum einen trifft die Krise des Gesamtsystems verschiedene Länder höchst unterschiedlich. Während einige Weltregionen seit 2008 den größten Verarmungsschub der Geschichte durchgemacht haben, wie zum Beispiel Griechenland oder auch andere Länder, haben andere genau die gegenteilige Entwicklung erlebt, etwa die Türkei, auch Deutschland oder Brasilien. Die haben innerhalb eines großen Krisenprozesses eine Gewinnerposition inne gehabt. Hier ist die Krise nicht angekommen, zumindest nicht spürbar. Und deswegen auch eine Diversifizierung der Krisenreaktion. Zum anderen trifft die Krise auf unterschiedliche kulturelle und politische Vorgeschichten. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Reaktionsweisen aus. Trotzdem lassen sich, was die Entwicklung angeht, zwei Grundtendenzen ausmachen, die in der einen oder anderen Form überall am Wirken sind. Die eine, die ich sehe, die betrifft die Alltagsexistenz und die praktischen Lebensperspektiven der Menschen. Die andere, eine Veränderung der ideologischen Deutungsmuster. Was das Alltagsleben angeht, bestimmt angesichts der manifesten Krisenschübe der Überlebenskampf als vereinzeltes Marktsubjekt mehr denn jedes Dasein. Egal, ob man die Favelas der dritten Welt betrachtet oder die kapitalistischen Zentren, noch nie zuvor war unsere Alltagsexistenz dermaßen vom Zwang geprägt, als isoliertes Konkurrenzsubjekt über die Runden kommen zu müssen. In der Welt der Ideologie, der Deutungen, ist dagegen eine gegenläufige Entwicklung zu verzeichnen. Das Zeitalter des Neoliberalismus war noch ein Zeitalter eines ausgeprägten Individualitätskults. Unsere Epoche ist eine Epoche der Neuentdeckung von Kollektividentitäten. Oder um den Slogan zu zitieren, mit dem die SPD in den letzten Bundestagswahlkampf gezogen ist, dass wir zählt. Bleiben wir zunächst einmal beim ersten Gesichtspunkt, den lebenspraktischen Verhältnissen. Dass sich die Menschen als isolierte, weltmarktunmittelbare Konkurrenzsubjekte erleben, das stellt keine ganz neue Entwicklung dar, die jetzt erst in den Nullerjahren eingesetzt hätte. Dieser Prozess ist eine Fortsetzung dessen, was eben auch schon die neoliberale Phase der 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gekennzeichnet hat. Aber es sind gegenüber eben dieser neoliberalen Phase zwei bedeutende Veränderungen zu verzeichnen. Zum einen, erste Veränderung, fand eine soziale und geografische Ausweitung statt. In den Anfängen dieser Individualisierungstendenz waren die Hauptträger dieses Prozesses die neuen Eliten des Informationszeitalters in den kapitalistischen Zentren. Wenn der marktunmittelbare Selbstunternehmer so etwas wie eine symbolische Urheimat hat, dann das Silicon Valley in Kalifornien. In der Zwischenzeit hat sich diese Lebensweise und der dazugehörige Subjekttyp, dieser isolierte Konkurrenzsubjekt und Selbstunternehmer, ausgeweitet. Das westliche Prekariat setzt sich wesentlich aus unfreiwilligen Selbstunternehmern zusammen. Und auch in der dritten Welt, die eine galoppierende Verstädterung durchmacht, heißt Überleben, auf dem Markt überleben und nicht Subsistenz irgendwo im Busch. Das Adjektiv unfreiwillig, was ich gerade benutzt habe, das deutet die zweite Veränderung schon an. Die Existenzform des individualisierten Konkurrenzobjekts hat sich im Vergleich zum ausgehenden 20. Jahrhundert nicht nur ausgebreitet, sie ist auch mit einem anderen Lebensgefühl verbunden als zur Zeit des neoliberalen Honeymoons. Das weltmarktunmittelbare Individuum begann seine Karriere als ein mit Glücks- und Befreiungsversprechen verknüpftes Ideal. In seiner Sturm- und Drangphase in den 80er Jahren griff der Neoliberalismus auf seine Weise den antiautoritären Impuls der 68er-Bewegung auf und attackierte im Namen der individuellen Selbstentfaltung die bürokratische Macht von Gewerkschafts- und Staatsapparat. Diese Gleichsetzung von Markt mit Freiheit und Selbstverwirklichung strahlte damals auch weit über die neoliberalen Avantgarden auf die Gesellschaft hinaus aus und prägte damals auch die gesellschaftliche Atmosphäre. Damals, wenn ich dieses Wort in den Mund nehme, meine ich die 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Heute über die Existenz eben als Selbstunternehmer, als weltmarktunmittelbares Konkurrenzsubjekt dagegen primär als Ausgeliefertsein erlebt, ist so eine Art Urtrauma geworden. Unsere Gesellschaft lässt sich durch die Krisenschübe bis dato in keiner Weise von ihrem Glauben an die Marktwirtschaft abbringen und erst recht nicht von der Praxis, dass das Wohl und Wehe jedes Einzelnen von dessen Markterfolg abhängig sein muss und abhängig zu machen ist. Unter den Bedingungen aber von Krisenphänomenen führt gerade dieses Festhalten dazu, dass sich die ideologische Landschaft und eben auch das gesellschaftliche Klima verändern, und zwar erheblich. Der ideologische Umbruch wird vielleicht deutlicher, wenn man sich nochmal die Struktur der neoliberalen Marktreligion vergegenwärtigt und dann im Kontrast die heutige ideologische Landschaft betrachtet, die Krisenverarbeitungsideologien, die sich seit im Laufe der Nullerjahre breit gemacht haben. Natürlich stand auch der Neoliberalismus bereits für ein Programm entfesselter Konkurrenz. Dementsprechend war schon damals vom Übergang zur Ellenbogengesellschaft die Rede. Allerdings war die Überhöhung des Homo economicus zum Inbegriff des Menschseins im neoliberalen Zeitalter noch mit einem ideologischen Versprechen verknüpft. Mit dem Versprechen, die Unterwerfung unter dem Markt würde letztlich der gesamten Menschheit Freiheit, Wohlstand, Frieden bescheren. Die Marktreligion legitimierte sich mit der Behauptung, die unsichtbare Hand des Marktes und die Ausrichtung auf das jeweils eigene Privatinteresse würde am allerbesten für das allgemeine Wohl sorgen. Mit dieser Ausrichtung und dieser offensiv vorgetragenen Selbstbild zählte die neoliberale Marktreligion zu den universalistischen Ideologien, eindeutig universalistisch. Die neoliberale Epoche war eine Epoche des Individualitätskults. Margaret Thatchers berüchtigte Sentenz hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie sagte damals, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen. Und das bringt auch die Grundstimmung der 80er und 90er Jahre in dieser Hinsicht ganz gut auf den Punkt. Dieser Kult des vereinzelten Einzelnen und der universalistische Charakter der neoliberalen Ideologie, die gehören aber zusammen. Die neoliberale Ideologie gipfelte in der Vorstellung, der totale Weltmarkt würde letztlich alle Menschen dieses Planeten unabhängig von Geschlecht, Religion, sozialer und ethnischer Herkunft im friedlichen Wettbewerb zusammenführen. Diese Vorstellung stellte gemessen an den in früheren Phasen kapitalistischer Entwicklung tonangebenden Weltanschauungen, man denke etwa an den Sozialismus oder den Nationalismus, geradezu eine Entgrenzungsutopie dar. Sowohl in der Vorstellungswelt des Sozialismus wie des Nationalismus und des Rassismus zerfällt die Menschheit in grundsätzlich wesensverschiedene soziale Großgruppen. Von solchen essentiellen Gegensätzen wollte die neoliberale Marktreligion nichts mehr wissen. Die sind alle durchgestrichen. Die neoliberale Ideologie war also eine universalistische Ideologie. Sie wandte sich gegen die Aufspaltung der Menschheit in eben essentialistisch zu denkende soziale Großgruppen, wie sie für die dominierenden Weltanschauungen des frühen 20. Jahrhunderts eben noch charakteristisch war. Bei dieser Aufspaltung, die Nationalismus und Sozialismus charakterisiert haben, muss man zwei Grundtypen auseinanderhalten. Die Aufspaltung der Welt der Warenbesitzer in gute und schlechte Typen von Warenbesitzern, also die Welt der ökonomischen Charaktermasken, in gute und schlechte. Und die Aufspaltung der Menschheit in Gruppen, denen die als minderwertig betrachtet werden und denen die Anerkennung als vollgültiges Warensubjekt nicht zuteil wird. Den ersten Typus von Aufspaltung, den gibt es sowohl in den rechten wie in den linken Ideologien, allerdings mit unterschiedlichen Demarkationslinien. Für die linke Variante verlief die alles entscheidende Grenze innerhalb der Welt der Ökonomie, innerhalb des Warenbesitzeruniversums zwischen Kapital und Arbeit, bekanntermaßen. Die Verkäufer der wahren Arbeitskraft wurden als Schöpfer aller Werte gefeiert, die Käufer und Nutzer der gleichen Ware als Ausbeuter gebrandmarkt. Die rechte Variante verlegte die Trennlinie dagegen ins Kapital hinein. Sie schlug die Anwender der Arbeitskraft als schaffendes Kapital dem Lager der Arbeit zu und damit eben der Welt des Guten. Moralisch anrüchig war dagegen das Geschäft mit der Ware Geldkapital, insbesondere das Geldverleihen gegen Zins, also der Finanzüberbau. In der neoliberalen Weltsicht verlor sowohl die Linke wie die Rechte, dieser Linke wie der rechte Gegensatz die ideologische Schärfe, die er eben vorher hatte. Was die linke Variante angeht, war es die Umbestimmung der Arbeitskraft zum Humankapital ihres Besitzers. die hat in gewisser Weise Kapitalist und Arbeiter in zwei Spielarten desgleichen verwandelt. Das, was dann eben auch im Selbstunternehmertum gipfelt, wo man Anwender seiner eigenen Arbeitskraft ist. Aber eben auch im Hinblick auf das Finanzkapital ging der Siegeszug des Neoliberalismus mit einer Umwertung einher. Die Überhöhung des Homo economicus zum Inbegriff des Menschseins machte eben auch aus dem, dessen reinster Verkörperung, aus dem vorher noch moralisch anrüchigen Finanzjongleur geradezu ein gesellschaftliches Vorbild. Da war das noch hip. Universalistisch war aber eben die neoliberale Ideologie noch in dem zweiten Sinn, dieses zweiten Ausgrenzungstyps, von dem ich gesprochen habe, und Grenzjungstyps. Das Zeitalter des Neoliberalismus steht für die kurze Phase in der Geschichte des Kapitalismus, in der die hegemoniale Ideologie eine Marktgesellschaft an die Wand malt, die im Prinzip auch Frauen, Schwarzen, Schwulen als potenziell vollwertige Warensubjekt akzeptiert. Also zumindest nicht in der Ideologie nicht unbedingt, dass es keine Ausschlusspraxis gegeben hat, das nicht, aber vom Selbstbild, vom Selbstverständnis. Nicht von ungefähr erreicht eben da auch der dekonstruktivistische Diskurs und seine Auflösung fester geschlechtlicher, ethnischer und sexueller Identitäten zeitgleich mit dem Neoliberalismus seinen Höhepunkt. Der Kult eben des weltmarktunmittelbaren Individuums, der das gesellschaftliche Klima da prägte, verträgt sich einfach nicht so recht mit der durch rassistische und sexistische Abwertung geschaffenen ideologischen Aufspaltung der Menschen. Die reale Entwicklung hat das neoliberale Heilsversprechen allerdings nicht eingelöst. Das neoliberale Heilsversprechen, dass im Zeichen des totalen Marktes alle Menschen Brüder und Schwester werden. Nicht nur, dass die Herrschaft des totalen Marktes entgegen der neoliberalen Ideologie sowohl global betrachtet als auch in den einzelnen Ländern mit einer extremen Polarisierung in Gewinnern und Verlierern einhergeht. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts sind auch noch massive wirtschaftliche Krisenschübe zu verzeichnen. Gleichzeitig haben sich die politisch-militärischen Allmachtsfantasien des Westens, der in den 90er Jahren noch glaubte, die Welt nach seinen ideologischen Vorstellungen ordnen zu können, an der Wirklichkeit blamiert. Stichwort 11. September. Aus diesem Dementi kann eine Gesellschaft im Prinzip in zwei Richtungen die Konsequenz ziehen. Sie könnte entweder am Universalismus festhalten und die Marktlogik kritisch hinterfragen und aus dem ideologischen Universalismus einen Realuniversalismus machen. Sie könnte eben dann nach einem Weg suchen, wie die Menschen eine friedliche und reiche Weltgesellschaft ohne Markt herstellen können. Das wäre die emanzipative Antwort. Oder, das ist die spiegelverkehrte Antwort, sie hält am Glauben fest, die Marktwirtschaft sei unhintergehbar und ersetzt die Vorstellung von den Brüdern und Schwestern im Zeichen des Marktes durch essentialistische Feindbestimmungen. Die gesellschaftliche Entwicklung geht derzeit eindeutig eher in diese zweite Richtung. Unter dem Druck der Krisenprozesse entwickeln die bedrohten Konkurrenzsubjekte, die sich keine andere Gesellschaft als die wahren Gesellschaft vorstellen können und wollen, eben massive Ressentiments. Sie suchen Schuldige dafür, warum der kapitalistische Laden nicht mehr richtig läuft. Sie brauchen Projektionsflächen für die eigene Angst, in der totalen Konkurrenz auf der Strecke zu bleiben. Dieses Bedürfnis bedienen eben die neuen Krisenverarbeitungsideologien. Mit ihnen kehren beide vom neoliberalen Universalismus durchgestrichenen Grenzziehungen durch. Also sowohl die Grenzziehung innerhalb der Welt der Warenbesitzer als auch die gegen die sexistische, rassistische Abwertung. Die unmittelbare ideologische Reaktion auf die ökonomischen Einbrüche bestand im Wesentlichen darin, dass die Aufspaltung der Warenbesitzerwelt eine Renaissance erfahren hat, und zwar interessanterweise fast ausschließlich in ihrer rechten Version. Der Gegensatz von raffenden und schaffenden Kapital wird neu mobilisiert. Nicht die Marktwirtschaft soll das Problem sein, sondern eben das Primat des Finanzkapitals. Ob Helmut Schmidt den Raubtierkapitalismus kritisiert oder Occupy die Machenschaften der Wall Street, das Stereotyp ist immer das gleiche. Das Treiben einer verschwindenden Minderheit von Finanzmarktakteuren macht kaputt, was die übrigen 99% rechtschaffender, in der Realwirtschaft tätiger Menschen mühsam aufgebaut haben. Aber eben nicht nur die einseitige Kritik des Finanzkapitals kehrt wieder, auch die Konstruktion von Wir-Identitäten durch rassistische, sexistische und homophobe Ausgrenzung erfährt eine Renaissance. Ganz verschwunden war sie nie. Während der neoliberalen Hegemonie beschränkte sich ihr Einfluss aber auf die Verliererregionen des Weltmarkts und in den Metropolen auf den rechten Rand der Gesellschaft, der eben gegen den Globalismus im Namen der Nation Sturm lief. Mit dem Zusammenbruch der neoliberalen Hegemonie entdeckt nun auch aber eben die gesellschaftliche Mitte solche Ausschluss, wie es für sich. Das ist die neue Qualität. Die gesellschaftliche Mitte der Metropolen. Die Hauptrolle spielt dabei in den westlichen Ländern allerdings nicht mehr der alte hausbackene Blut- und Bodennationalismus früherer Zeiten, sondern ein über die Abgrenzung vom Feindbild Islam bestimmtes abendländisches Wir. Damit hat der Ausgrenzungsimpuls zu einer zeitgemäßeren Form gefunden, als es der alte Nationalismus war. Und er gewinnt auch eine bedrohlichere Qualität dadurch. Zum einen verwandelt die Kulturalisierung der Feindbestimmung die ganze Geschichte zu einem gesamteuropäischen Imaginationsprojekt. Zum anderen erlaubt die Projektionsfläche Islam, den gesellschaftlichen Ausschluss mit der Verteidigung der westlichen Werte zu begründen, was die Ausstrahlungskraft dieser neuen Wir-Ideologie natürlich erheblich steigert. Ich habe am Anfang meines Referats bereits skizziert, wie sich angesichts der Krisenschübe und der Krisenverwaltung die Alltagsexistenz der Einzelnen und deren Lebensgefühl verändert. Der Überlebenskampf als vereinzelter Einzelner absorbiert mehr denn je die Lebenszeit und Energie. Gleichzeitig ist unübersehbar, dass der weltkapitalistische Laden ökonomisch, ökologisch und sozial eine desaströse Entwicklung nimmt. Die neuen Wir-Ideologien sind die mögliche Antwort auf diese historische Situation. Sie stehen für, ich möchte sagen, eine konformistische Rebellion. Menschen, denen die Konkurrenzsubjektivität zur zweiten Natur geworden ist und die an der herrschenden Lebensweise nicht rühren wollen, brauchen eben Schuldige für die gesellschaftliche Malaise. Die Wir-Ideologien bedienen dieses Bedürfnis und stiften gleichzeitig eine imaginäre Gemeinschaftlichkeit der vermeintlich Anständigen und Normalen. Und das ist ja auch ein Phantasma, dass die vereinzelten Konkurrenzsubjekte in ihrem alltäglichen Überlebenskampf als identifikatorische Stütze gut gebrauchen können. Wäre diese reaktionäre Bedürfnislage unter den Bedingungen des Krisenkapitalismus die einzige Verarbeitungsform und einzige Bedürfnislage, dann könnte man den Gedanken der Emanzipation begraben. Die Blamage des neoliberalen Versprechens aber weckt natürlich auch ein ganz anderes Bedürfnis, nämlich den Wunsch nach der Überwindung der sich verschärfenden allseitigen Konkurrenz, den Traum einer ausschlussfreien Weltgesellschaft, die allen ein gutes Leben bietet. Das reaktionäre Bedürfnis, das findet in der Gestalt der neuen Wir-Ideologien seine adäquate Gestalt und meldet sich dementsprechend auch lautstark zu Wort. Das emanzipative Bedürfnis hat noch keinen angemessenen Ausdruck gefunden. Es ist zwar vorhanden, aber bleibt diffus. Emanzipation beginnt grundsätzlich im Kopf. Das gilt nicht nur individuell. Emanzipationsbewegungen bilden sich nie einfach spontan heraus, ohne einen Orientierung bietenden allgemein geistigen Deutungsrahmen. Auf der Suche nach einem solchen Überbau orientiert sich die Linke in der Regel am heute, am geistigen Rüstzeug vergangener Emanzipationsbewegungen. Vor allem die Vorstellung vom Klassengegensatz als dem entscheidenden Strukturmerkmal der kapitalistischen Gesellschaft und das dazugehörige Emanzipationskonzept schwuckt wieder als übergreifendes Deutungskonzept herum. Gegen die Herrschaft des Kapitals wird irgendeine in der Regel eher unscharfe Form von Klassenwir beschworen. Mit dieser Ausrichtung, essentialistischen Ausrichtung, die halte ich allerdings für problematisch und würde behaupten, dass man sich damit keinen Blumentopf gewinnen lässt. Die grundlegende Schwäche dieser Denkweise wird schon im Vergleich mit dem klassischen, mit der klassischen Arbeiterbewegung sichtbar, an der man sich indirekt orientiert. Wenn der traditionelle Marxismus das Proletariat als ein revolutionäres Subjekt feierte, dann hatte diese Überhöhung noch einen realen Bezugspunkt in der Struktur der damaligen kapitalistischen Gesellschaft. Zumindest innerhalb des jeweiligen nationalökonomischen Rahmens gab es eine eindeutige Interessenkonvergenz zwischen den verschiedenen auf den Verkauf der Arbeitskraft angewiesenen sozialen Gruppen. Sie hatten gegenüber Kapital und Staat im Wesentlichen gemeinsame kollektive Interessen. Im globalisierten Kapitalismus unserer Tage sieht das wesentlich anders aus. Was die Durchsetzung der jeweiligen Geldinteressen angeht, ist das Verhältnis der verschiedenen Kategorien von kapitalabhängigen primären Konkurrenzverhältnis, solange es um die Verteilung und Mehrung des weltkapitalistischen Geldreichtums geht, trennt die hiesigen ALG-2-Bezieher, den chinesischen Wanderarbeiter, die Kernbelegschaft eines multinationalen Konzerns und den prekären Selbstunternehmer weit mehr, als sie verbindet. Der Arbeiterbewegungsmarxismus hat mit seiner Konstruktion eines revolutionären Subjekts tatsächliche Interessengemeinsamkeiten überhöht, in eine metaphysische Weihe verpasst. Bei der heutigen Wiederentdeckung der Klasse wird dagegen der realen, allseitigen Konkurrenz und Vereinzelung bloßes Wolkenkuckucksheim entgegengehalten. Ausgangspunkt jeder praktischen emanzipativen Bewegung ist immer der Kampf für bessere Lebensverhältnisse und der Kampf gegen Fremdbestimmung. Das war früher so, das ist heute so. Bei den emanzipativen Bewegungen der Vergangenheit hat sich der Kampf für bessere Lebensbedingungen und gegen sozialen Ausschluss mit der Durchsetzung und Verallgemeinerung von Arbeit, Recht und der Teilhabe an Politik und Staat verzahnt, also mit der Durchsetzung der kapitalistischen Formen. Das bedeutete einerseits eine Reduktion des emanzipativen Bedürfnisses auf einen systemkompatiblen Inhalt. Andererseits haben die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung, zuletzt die Schwulen- und Lesbenbewegung einen emanzipativen Spielraum genutzt, den der Kapitalismus in seiner Aufstiegsphase aber eben auch bot. Sie haben auch reale Errungenschaften erkämpfen können. Sie haben durchgesetzt, dass bisher ausgeschlossene soziale Gruppen als gleiche Rechtssubjekte und Staatsbürger Anerkennung fanden und dass ein Teil des kapitalistischen Kuchens eben auch unterprivilegierten sozialen Gruppen zugute kam. Und für solche Bewegungen und für diese historische Phase lieferten die linken Wir-Ideologien mit ihrer Fixierung auf die Idee eines revolutionären Subjekts auch ein geeignetes geistiges Dach. In der heutigen historischen Situation, das ist eine zentrale Aussage, die eben durch eine Krise von Wertproduktion, Politik und Recht gekennzeichnet ist, taugen sie nicht mehr als geistiger Fokus. Damit der Gedanke der Befreiung gesellschaftliche Relevanz entwickeln kann, ist gegenüber den überkommenen Emanzipationsvorstellungen, die eben da auf die Frage des revolutionären Subjekts abgehoben haben, ein Paradigmenwechsel unerlässlich. Eine tragfähige Emanzipationsbewegung kann sich nur formieren, indem sie die in den Emanzipationsbewegungen der Vergangenheit eher unterbelichteten qualitativen Fragen aufwirft und zum Bezugsrahmen ihrer Kritik macht. Ist es die Bestimmung des Menschen, einander als Konkurrenzobjekte gegenübertreten? Muss eine Gesellschaft überhaupt ihren gesellschaftlichen Reichtum in der Form von Waren produzieren? Gibt es nicht andere Formen gesellschaftlicher Entscheidung als den Selbstlauf der Marktlogik und staatliche Eingriffe, die dann drüber gelegt werden? Also diese qualitativen Fragen, auf die hebe ich da ab. Dann verschiebt sich der gesellschaftliche Grundkonflikt. Der lautet dann nicht mehr, welche soziale Gruppe hat Rechte und verfügt über die Produktionsmittel. Die Grundfrage betreffen dann eben die gesellschaftlichen Verkehrsformen. Die Herrschaft von Arbeit, Recht und Politik, die sind dann das, was zur Disposition zu stellen ist. Diese Umorientierung auf diese Fragen mag auf den ersten Blick die Formierung einer Emanzipationsbewegung in weite Ferne rücken. Zum einen bedarf sie eines Vorlaufs, also das sind Fragen, die weit weg sind von dem, was heute debattiert wird. Zum anderen wirft sie genau das über den Haufen, was dem modernen Menschen nach Jahrhunderten kapitalistischer Zurichtung in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist die eine Seite. Andererseits hat dieses Abheben auf diese qualitativen Fragen und die Fragen der gesellschaftlichen Verkehrsform, was sich erst einmal furchtbar theoretisch anhört, auch einen entscheidenden Vorteil. Sie rückt streng genommen nahe an, auch mit empirisch mit Händen zu greifenden gesellschaftlichen Widersprüchen heran. Um das vielleicht an einem Beispiel zu verdeutlichen, was sich hinter dieser ominösen Formulierung verbirgt. Weder die VWL noch das traditionelle emanzipatorische Denken unterscheiden zwischen kapitalistischem Reichtum oder kennen eine spezifische kapitalistische Reichtumsform und den Unterschied zwischen kapitalistischem Reichtum und sinnlich-stofflichem Reichtum, also Gütern, die wir zum Leben brauchen. Sie schmeißen beides immer durcheinander, das verschmilzt ineinander. Monetärer Reichtum, Gebrauchswertreichtum. Die Wirklichkeit strafft diese Sicht aber für jeden, der die Augen aufmacht, Lügen. Die Gesellschaft ist so produktiv wie keine zuvor in der Geschichte. Mit der dritten industriellen Revolution haben die Produktivkräfte den Stand erreicht, der es ermöglichen würde, mit einem Minimum an zeitlichen Aufwand alle Bewohner dieses Planeten mit dem zu versorgen, was sie an materiellen Gütern brauchen. Die gleiche Gesellschaft stellt aber fest, dass sie nicht genug Reichtum produziert, dass gespart und der Gürtel enger geschnallt werden muss, damit der Laden irgendwie weiterläuft. Das ist eigentlich ein mit Händen zu greifendes Paradox, das sich nur auflösen lässt, wenn man eben begreift, dass hier und auch skandaliert zwei verschiedene Reichtumsformen aufeinandertreffen und hier ein Konflikt vorliegt zwischen denen, nämlich abstrakter kapitalistischer Reichtum und sinnlich-stofflicher Reichtum. Damit hat man aber eigentlich auch an dem Beispiel jetzt eine klare gesellschaftliche Konfliktlinie. Die reaktionäre Partei ist eben die Partei des kapitalistischen Reichtums, die emanzipative Partei ist identisch eben mit der Partei des sinnlich-stofflichen Reichtums, der es um die Bedürfnisse geht, die eben zu erfüllen sind und wo nicht die Bedürfnisse der Verwertungsmaschine wegen da sind. Das ist eigentlich eine relativ einfache, klare Polarisierung. Also wo eine komplex aussehende Theorie in eine einfache Konfliktformulierung umschlägt. Das ist jetzt aber nur eine Ebene natürlich, die ich thematisieren möchte, also dass da dieser Paradigmenwechsel inhaltlich vonnöten wäre, also ein geistiges Bezugspunkt, was eben auf diese qualitativen Formfragen abhebt und sich nicht mit der Frage rumquält, wer ist das revolutionäre Subjekt. Die andere Frage, die ich noch thematisieren will oder zum Thema machen möchte im Rahmen der Transformationsproblematik, das ist auch eben nicht nur die Änderung der Leitfragen und des geistigen Orientierungsrahmens, sondern auch der Funktionsweise. Wie konstituieren sich soziale Bewegungen? Aus welchen Elementen fügen die sich zusammen? Emanzipationsbewegung. Wenn man die linken Wir-Ideologien fragt, dann kriegt man eine wenig hilfreiche Antwort. Die interpretieren nämlich Emanzipation im Prinzip als so eine Art Entpuppungsprozess, als Prozess vom für sich der Klasse zum an sich. Also wo die, ein Kollektivsubjekt, das es eigentlich schon immer gibt, nur Selbstbewusstsein entwickeln und zur Reife kommen muss. Das war aber eigentlich schon immer ein Mythos. Die realen Emanzipationsbewegungen, die sind immer ein synthetisches Produkt aus unterschiedlichen Elementen. Und zwar sind das, würde ich mal sagen, drei Hauptelemente. Nämlich eine gesellschaftskritische Theorie, die einen klaren gesellschaftlichen Grundkonflikt bestimmen kann. Gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die das in allgemeine Forderungen übersetzen. Das ist das, was klassischerweise der politische Kampf gewesen ist. Die dritte Säule ist eine gegengesellschaftliche Selbstorganisation. Eine Gegenkultur, die Gegengesellschaft. Es gibt dann Emanzipationsbewegungen, wenn diese drei Elemente sich verbinden können. Eins davon allein geht immer unter. Das gilt sogar für Ein-Punkt-Bewegungen in der Vergangenheit. Um es am Beispiel der Anti-AKW-Bewegung der 70er Jahre festzumachen, die eigentlich eine klassische Ein-Punkt-Bewegung gewesen ist, die war keineswegs theorielos in dem Sinn. Sie hätte sich kaum formiert, wäre die ökologische Frage nicht bereits im Vorfeld breit diskutiert worden. Also damals in den späten 60er Jahren Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums, der eine breite produktivkraftkritische Debatte ausgelöst hat. Diese produktivkritische Debatte wiederum wäre eben ein Diskursphänomen geblieben, hätte die Atompolitik mit ihren AKW-Bauprojekten in Wiel und anderswo nicht einen Stein des Anstoßes geliefert, an dem eben dann eine politische Auseinandersetzung entlang gegangen ist und sich entzündet hat. Und schließlich hätte sich diese Bewegung nicht über Jahre halten können, hätte sie nicht eben auch eine Form von Selbstorganisation entwickelt, also ganz platt eine eigene Infrastruktur mit Zeitschriften, eine alternative Szene, also auch mit lebensweltlichen Elementen, die sich da herausgebildet haben, die dem Ganzen auch eine Kontinuität verliehen haben. Diese drei Elemente sind jetzt auch bei einer relativ beschränkten Bewegung mussten zusammenkommen, damit sich die formieren kann. Das ist die Konstante, die ich sehe, also dass diese drei Elemente immer zusammengehören. Die Frage ist nur, in welchem Verhältnis stehen sie und wie bedingen die sich einander. Und da sehe ich eben auch einen grundlegenden historischen Wandel. Das betrifft zunächst einmal vor allem das Element der gegengesellschaftlichen Selbstorganisation. Dieses Element ist heute sehr problematisch und schwierig, zu erlangen. Und es war in frühen Phasen des Kapitalismus relativ einfach. Solange der Kapitalismus noch unentwickelt war, vollzog sich die gewissermaßen naturwüchsig und bildete so etwas wie die stille Voraussetzung der politischen Bewegung. Unter den Bedingungen eines Kapitalismus, der die Gesellschaft völlig durchdringt, kehrt sich dieses Verhältnis von Selbstorganisation und allgemeinen politischen Forderungen in gewisser Weise um. Es wird selber zum wesentlichen Inhalt der politischen Bewegung die Voraussetzung für Selbstorganisation, das heißt Ressourcen, freie Zeit für die Menschen, überhaupt erst zu erkämpfen, wenn es über embryonale Formen hinausgehen soll. Das war eben bei der alten Arbeiterbewegung, um das zu verdeutlichen, vielleicht im Vergleich völlig anders. Beim Stichwort alter Arbeiterbewegung denkt man heute in erster Linie an die früheren Arbeiterparteien oder vielleicht noch an die Gewerkschaftsbewegung. Das ist insofern irreführend, als diese politischen Organisationen eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs waren. Sie hatten einen ganz tiefen, großen, lebensweltlichen Unterbau. Die politische Arbeiterbewegung stützte sich auf ein von der guten bürgerlichen Gesellschaft abgetrenntes Sozialmilieu, das alle möglichen Arten von Genossenschaften und Arbeitervereinen hervorgebracht hat, also gemeinsame Freizeitaktivitäten, Konsumgenossenschaften, die eben bestimmte Bereiche selber organisiert haben. Und darauf aufgesetzt hat sich die politische Bewegung. Das war aber eine stille Voraussetzung. Das ist nicht so breit thematisiert und diskutiert worden. Im Krisenkapitalismus, der das ganze Leben in Warenbeziehungen transformiert hat und eben die Menschen in isolierte Einzelne, da ist es selber eben ein Politikum, diese Möglichkeiten, diese Freiräume zu schaffen. Das ist eine gänzlich andere Konstellation. Was vorher stille Voraussetzung war, wird Politikum. Das ist das, was ich mit Umkehr meinte. Die Arbeiterbewegung hat eben ihre vorhandenen lebensweltlichen Ressourcen für den politischen Kampf dann auch mobilisiert. Heute ist dagegen erstmal primär ein gesellschaftlicher Ressourcenstreit um Lebenszeit, um materiellen Reichtum, für diesen Zweck notwendig, eben um diese Voraussetzungen zu schaffen. Ich bin jetzt sehr stark, habe ich mich konzentriert auf diese Frage der Selbstorganisation und ihr Verhältnis. Es impliziert aber auch ein anderes Verhältnis zu dem anderen Bereich, nämlich das Feld der allgemeinen Forderungen angeht, der politischen Auseinandersetzung oder im Krisenjargon redet man eher vom antipolitischen, um das auszudrücken, was ich jetzt noch sagen werde, nämlich dass die Bedeutung dieses Feldes auch ein anderes ist. Auch hier will ich wieder die alte Arbeiterbewegung ranziehen oder einen ihrer Köpfe, der das vielleicht am extremsten ausformuliert hat, nämlich Lenin in Staat und Revolution, was er da für Revolutionskonzept entwickelt hat. Bei Lenin ist eben die Staatseroberung der ganz zentrale Punkt. Hat man den Staat, dann kann man von da aus die Gesellschaft umwälzen und der Staat wird hier eben die Hebel der Macht übernommen und als Demiurg kann er eben schöpfen und die Gesellschaft dann gestalten. Deswegen eben die Fokussierung auf die Eroberung der Staatsmacht. Heute kann man natürlich den Staat auch nicht ignorieren, aber der Bezug ist ein anderer. Es geht nicht um eben die Eroberung der Staatsmacht und von da aus dann die Gesellschaft zu verändern, sondern es geht um die Redistributionspotenz, die der Staat hat, dass er die Regeln macht und dass man auf der Ebene als soziale Bewegung präsent sein muss, Forderungen stellen muss, auch auf der Ebene um materielle Ressourcen kämpfen muss. Also gerade unter den Bedingungen der Krise, was wird abgewickelt, was wird dicht gemacht? Man denke an Entwicklungen wie in Griechenland, wo halt das Gesundheitswesen als leider nicht finanzierbar dann dicht gemacht wird. Das ist selbstverständlich ein Feld von gesellschaftlicher Auseinandersetzung, was ganz zentral ist, was auch unmittelbar zu tun hat mit dieser, was sich auf der inhaltlich-theoretischen Ebene ins Zentrum gerückt hat, die Frage sinnlich-stofflicher Reichtum. Also wo die Feld der Politik ein Feld ist, das besetzt wird, aber unter einer anderen Vorgabe, nämlich nicht, um nochmal auf Lenin zurückzukommen, alle gesellschaftlichen Kämpfe sind eigentlich Kokolores, Gewerkschaften haben wir nur dazu, dass die Partei stärker wird. Das ist in der heutigen historischen Situation die Logik genau andersrum. Es geht nicht um die Staatsmacht, sondern um die im Endeffekt Abwicklung des Staates und die Nutzung seiner Möglichkeiten. Und eine Bewegung, die aber da Einfluss haben wird, die muss auch eben dieses Element von Selbstorganisation mit dem politischen Kampf verknüpfen. Und das heißt dann eigentlich auch von der Perspektive eine Verschiebung. Ich bleibe bei meinem Freund Lenin. Auch Lenin kennt das Ziel des Absterbens des Staates. Also seine Staatsvergottung hat Grenzen. Die ist auf eine bestimmte Zeit befristet, nämlich auf die Gegenwart und die nähere Zukunft. Irgendwann in ferner Zukunft wird der Staat absterben. Bis dahin ist er aber eben notwendig. Dieses Konzept, was ich für notwendig halte, die Ebene des politischen Kampfes unter dem Vorzeichen der Ressourcenaneignung und der Veränderung juristischer Regeln und so weiter angeht, da ist eigentlich schon der Inhalt der Forderung eine Rücknahme des Staates. Also der Staat oder bestimmte Sektoren davon, die man wichtig hält, zum Beispiel das Gesundheitswesen, würde sukzessive auch in Selbstorganisation überführt. Die Bewegung selber hat gar keinen anderen Inhalt als die sukzessive Rücknahme des Staates in die Gesellschaft. Es gibt dann auch keine Grenzen mehr zwischen Kommunismus und Sozialismus, also Sozialismus, wo man noch einen Staat hat, sondern es gibt dann verschiedene Reifegrade, Entwicklungsstufen natürlich. Es gibt Nebeneinander von kapitalistischen Sektoren und erkämpften Bereichen, die rausgenommen sind durch eben so eine Aneignungs- und Abwicklungsbewegung. Damit breche ich jetzt einfach mal ab und wir können dann in die Diskussion übergleiten. Ich hoffe, der Bogen war jetzt nicht zu groß, dass man da sich ganz verlaufen hat.
Ja, ich hätte zwei Fragen. Die erste ist, vielleicht ist nicht ganz so ausschlaggebend, aber es ist mir doch ein bisschen aufgestoßen. Und zwar hattest du von einem Umsichgreifen kollektivistischer Ideologie, kollektivistischer Ideologie gesprochen, auch im Zuge des Niedergangs des Neoliberalismus, den man noch so ein bisschen universalistischen Charakter unterstellen könnte, wo ich jetzt erstmal ganz mit konform gehe. Nur vielleicht war ich da auch ein bisschen abgedriftet, also ich habe es vielleicht einfach nicht mitbekommen, aber das Einzige, was du dann als so exemplarisch letzten Endes für die kollektivistische Ideologie angeführt hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war ein Abgrenzungsbedürfnis gegen den Islam.
Das war ein zentrales Moment, um das im Augenblick halt stark geht. Da gibt es verschiedene Spielarten. Also zu den kollektivistischen Ideologien oder Wir-Ideologien würde ich zum Beispiel auch diese islamistischen Strömungen zählen.
Ja, das, okay, kann man sich jetzt wahrscheinlich ewig lange darüber unterhalten, was es da auch noch alles an Auswüchsen gibt, auch innerhalb der, also man muss ja jetzt nicht mal aus Deutschland rausgehen, sondern kann da durchaus bleiben. Das andere, was du jetzt gerade gesagt hattest, gegen Ende, so das mit dem, hat man so nebeneinander an erkämpften Bereichen und sowas, ich fand das ja auch alles ganz dufte, nur die, also was mir so ein bisschen gefehlt hat, war überhaupt irgendwo eine, also die Frage überhaupt, inwiefern jetzt nach 250 Jahren Kapitalismus auch die individuellen, also es kam teilweise am Rande, so Befähigungen und Möglichkeiten der Menschen überhaupt zu einer Organisation, der noch realistisch sind. Es kam zum Beispiel da, wo du davon gesprochen hast, dass es irgendwo eine Differenzierung von Reichtum man einmal vornehmen könnte. Das würde einen vielleicht zu einer Theorie des Gebrauchswerts, die einen aber auch mal fragen lassen könnte, inwiefern Menschen mit einem nicht kapitalistischen Gebrauchswert heutzutage überhaupt noch, oder also was überhaupt noch zu entwickeln in der Lage wäre, überhaupt geistig so. Ne? Und das ist, da habe ich jetzt auch noch nie bisher irgendwie eine ansatzweise überzeugende Ausarbeitung zu gesehen oder irgendwas, wo mir, also auch wenn du von sinnlich-stofflichem Reichtum redest, da denke ich als erstes an so ganz schreckliche Lebensreformer-Projekte, die irgendwo so Dorfluft verbreiten und so ein Kram und vielleicht schön stricken, aber mit Sicherheit nicht den Kommunismus im Gepäck haben. Also das... ja, genau, also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Frage, inwiefern da das also auf die subjektive Befähigung überhaupt dazu noch. Falls vielleicht irgendeine Anmerkung als eine Frage oder so.
Also eine definitive Antwort, ob die subjektive Befähigung im ausreichenden Umfang vorhanden ist, die kann man nur praktisch stellen. Oder wird sich praktisch herausstellen. Wobei ich, um zumindest ein theoretisches Argument trotzdem zu bringen, das auch nicht so hermetisch sehe jetzt, dass die, wir sind alle verblendet, wir sehen die Probleme nicht. Oder es gibt nur reaktionäre Antworten. Also ich denke auch, dass so eine Empörung ja immer auch anknüpfen kann an realen Verschlechterungen oder auch an Lebenserfahrungen, also wo Dinge, die selbst im Kapitalismus mal angenehmer gewesen waren, plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Siehe eben...
Das ist also die sukzessive Abschaffung des Sozialstaats, wäre ja so ein Ding, über das man sich. Aber da kommt man natürlich wieder in eine zutiefst, nicht mal reformatorische, sondern konservative politische Praxis, wenn man sich vornimmt, wenigstens den Sozialstaat zu retten, wo sonst den noch nehmen.
In welche Praxis sich das übersetzt, das ist noch eine andere Frage. Ich rede jetzt von der Ebene, auf die du gegangen bist. Wo kommt der Impuls her? Also das sind Erfahrungen, die Menschen machen und daraus können sie verschiedene Schlüsse ziehen. Aber sie machen diese Erfahrung von Verschlechterung von Lebensverhältnissen. Das kannst du reaktionär verarbeiten. Du kannst dir anfangen, Gedanken drüber zu machen.
Ja, vielleicht steht das viel im Hintergrund. Ich hatte einfach allgemein das Gefühl, dass eine Subjekttheorie irgendwo vollkommen nicht mal ansatzweise erwähnt war.
Ja gut, das wäre auch ein wenig viel verlangt jetzt. Nicht, dass wir jetzt ins Zweigespräch geraten.
Ja, aber die Frage stellt sich ja schon nicht nur auf der Ebene von, sind wir überhaupt in der Lage, irgendwie sinnlich-stoffliche Bedürfnisse zu erkennen, sondern auch auf der Ebene, wie gehen wir eigentlich mit diesen ganzen Vorstellungen um, die wir in unserem Kopf haben und die du am Anfang ja auch sehr lange geschildert hast. Und auch gesagt hast, die sind irgendwie gesellschaftlich gerade hegemonial. Egal, ob jetzt gegen den Islam gehetzt wird oder gegen Griechenland oder was auch immer, da haben die Leute ja immer viel im Gepäck, oft auch gleichzeitig. Und da stellt sich dann ja schon die Frage, warum die jetzt auf einmal anfangen sollten, darüber nachzudenken, wo sie es doch bisher offensichtlich nicht für nötig gehalten haben. Das kommt immer vor wie so ein, hoffen wir halt drauf, dass es passiert, aber warum die das machen sollten, ist mir unklar.
Ja, dass sie es machen werden, ist theoretisch nicht ableitbar. Und zwar schon aus rein logischen Gründen, weil das ist menschliche freie Entfaltung und da hören sie eben auf, als Automaten zu funktionieren und das kannst du nicht ableiten. Allerdings hast du natürlich auch da eigentlich ein ähnliches Argument wie gerade eben, Anknüpfungspunkte aus Erfahrung, Haltungen, die ja auch in der Gesellschaft vorhanden sind, zum Teil vermittelt über tatsächlich die Atmosphäre, die man während des Neoliberalismus hatte, wo eben rassistischer Ausschluss out war erstmal. Und was sich ja auch in der gesellschaftlichen Debatte durchaus niederschlägt, wie immer man jetzt die Gegendemonstration gegen Pegida und Co. Einschätzen will und was man da alles dran zu kritteln hat. Es ist zumindest eindeutig, dass das nicht die einzige Verarbeitungsform ist. Und da ist man natürlich jetzt auf dem Feld, wo Theorie auch an ihre Grenzen kommt. Also wenn ich beweisen muss, dass es eine Emanzipation geben wird, dann ist das nicht möglich und wäre eben auch die falsche Fragestellung, wenn ich mich darauf einlassen würde. Es geht darum, wo sind Bruchlinien, wo kann sich was entzünden.
Fand ich eigentlich das interessant. Ist auch doof, sowas zu sagen. Aber das Interessantste an dem Ganzen, wo du davon sprachst, letzten Endes die Situation als Weltmarkt unmittelbares Konkurrenzobjekt, als existenzielles Trauma zu begreifen, das fand ich eine unglaublich gute Charakterisierung dessen, wie heutzutage so das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben also generationenweise gewissermaßen häufig erlebt wird. Nur wo gibt es denn da zum Beispiel jetzt, abgesehen davon, dass das traumatisch und deprimierend ist, eine Bruchlinie, die einem irgendwo sagen könnte, so dass wenn du selber schon hingehst und sagst, so man geht jetzt auf die qualitative Ebene, und das finde ich ja erstmal sehr sympathisch, weil man heutzutage mit Sicherheit nur noch mit einer wirklich qualitativen Veränderung der Verhältnisse irgendwas anderes schaffen kann, weil es ist halt eine dermaßen fortentwickelte Warenproduktion, so ist ja nicht mehr. Genau, das ist wieder diese Gebrauchswertdiskussion, es wird ja eigentlich überhaupt nichts mehr produziert, was irgendwie einen Gebrauchswert hat. Will man dann darauf bauen, dass bald alle Leute heutzutage so traumatisiert davon sind, wie übermächtig ihnen die Verhältnisse erscheinen, dass sie sich kollektiv irgendwo der philosophischen Reflexion über die Befähigung des Menschen zu kapitalistischem versus sinnlich-stofflichem Reichtum hingeben oder so? Und dann kommt eine neue Taste Verstehst du, was ich meine? Oder verstehen Sie, was ich meine?
Nicht so ganz. Also,
wo ist denn da der Bruch dann so? Man hat keine Klassengesellschaft mehr. Man hat, natürlich auch eine Klassengesellschaft, aber man hat in diesem Sinne keine sozialen Klassen mehr. Man hat höchstens noch einen Weltmarkt, der alle traumatisiert so ist. also wo ist denn die politische Bruchlinie, wie man auch das wieder politisches Engagement, so, es gibt keine Zeit, glaube ich, in der Welt, in der also des Kapitalismus, in der politisches Engagement hin für eine Überwindung des Kapitalismus so utopisch war wie heutzutage. Ich meine, parteienübergreifend wird Vollbeschäftigung gefordert und solche Sachen. Die einzigen, die heutzutage noch für sowas, also originär antikapitalistisches Eintreten wie eine Reduzierung der Arbeitszeit, ist ausgerechnet die DKP. Egal, ich will nicht deprimieren klingen, so, aber das ist halt so interessant, dass so man, wo ist der Impetus? In welche Richtung? Wo ist die Bruchlinie? Wohin geht der Impetus? So Selbstorganisation ist halt, genau, wo ist dann wieder die Abgrenzung gegenüber Dorfluft und.
Wo ich von Bruchlinie geredet habe, da war ich jetzt rein auf dieser individuellen Ebene Erfahrungsebene, die sich noch überhaupt nicht übersetzt hat, in welche Konsequenzen du draus ziehst. Aber du hast hier eine breite Debatte, meinetwegen über Burnout-Syndrom und dass viele Menschen das als Problem erfahren, welche Schlüsse sie draus ziehen mögen, das ist dann noch einmal eine andere Geschichte. Aber du hast eben eine Erfahrung von ist wachsender Druck, wo meine These eine ganz einfache war, nämlich dass diese Veränderungen, die der Kapitalismus durchmacht und die er den Menschen auch eben zumutet, immer mit Reibungen verknüpft sind, die möglicherweise unter bestimmten Bedingungen, wenn sehr vieles zusammenkommt, sich auch in eine emanzipative Bewegung übersetzen können. Ohne die ableiten zu können. Ist der zu dünn?
Da kann man Daumen drücken, so. Aber wenn das Ganze jetzt irgendwie darauf hinauslaufen soll, dass es als transformatorische Praxis irgendwo die entleerten Begriffe oder die verstellten Begriffe der Revolution überschreitet, so, dann wären ja wieder, dann handelt man sich halt wieder das gleiche Problem an. Man braucht Handlungsfelder irgendwo, wo man was machen könnte und ein konkretes Programm, oder nicht? Weil sonst sitzt man halt wieder da, kann Daumen drücken, kann sagen, vielleicht. Natürlich, irgendwo, es ist eine antagonistische Gesellschaft, es ist auf Dauer auch irgendwo eine unversöhnte Angelegenheit. So, da wird es mit Sicherheit immer wieder Konfliktpotenzial geben und vielleicht führt das ja irgendwann mal zu einer menschlichen Gesellschaft. Nur, wenn mich nicht alles täuscht, war ja gerade dieser Begriff der Transformation darauf ausgerichtet, die Praxis irgendwo in einem ganz ordinären Sinne wieder zu retten. Und das ist mir, also da weiß ich jetzt einfach immer noch nicht so. Was man da außer der Rettung des Sozialstaates zum Beispiel, das ist natürlich ein Ding, wo man ganz unmittelbar politisch agitieren könnte und so. Nicht klar, was ich meine?
Ich sitze vielleicht ein bisschen auf der Leitung, aber mir ist die Frage jetzt nicht so ganz klar. Nee.
Naja.
Ich glaube, es geht nur um die politischen Handlungsfelder.
Ja, genau. Also.
Und das Einzige, was du jetzt vorgeschlagen hast, ist
das Sozialstaat. Das ist ein Programm gewesen, weil das ganz am Anfang gesagt hat, den Begriff der Transformation. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht plattlabern, jetzt ist es ein bisschen doof. Weil ganz am Anfang so davon sprach, dass der Begriff der Transformation letzten Endes auch die verstellte Revolution überschreitet. Oder überschreiten soll und das Reformatorische als sozialdemokratisch hinter sich lassen möchte. Ich frage mich halt so, wo kann man da munter rumtransformieren? Oder baut man wieder darauf, dass der Kapitalismus sich halt selber transformiert so, und baut auf den Weltgeist? Aber dann ist man ja wieder, dann hat man sich quasi den metaphysischsten Teil der Arbeiterbewegung genommen und den aufgestellt.
Ja, auf diese Ankündigung, die habe ich ja gar nicht eingehalten. Also die Begriffe Reform, Revolution, Revolution kam, glaube ich, einmal oder so. Und Transformation, die habe ich gar nicht verwendet. Ich finde die auch nicht so, so furchtbar hilfreich. Transformation ist für mich eher so ein Hilfsbegriff, der ausdrückt, dass die beiden, diese Gegenüberstellung von Reform und Revolution nicht mehr so richtig hinhaut, dass die der heutigen Situation nicht mehr angemessen ist, was in meiner Theorie eigentlich logisch ist, weil die an die zentrale Rolle des Staates gebunden sind. Verändere ich den Staat sukzessive durch Reformen, der dann diese Reform damit in die Gesellschaft geht und die mit verändert, oder muss ich die Staatsmacht erobern? Das ist die alte Gegenüberstellung von klassische von Reform und Revolution. Das ist, wenn der Staat nicht mehr die Staatseroberung die zentrale Rolle hat, oder der Staat als Gestalter der Gesellschaft eigentlich ein hinfälliger Streit. Und das ist ja auch weitgehend Konsens jetzt in linken Debatten, dass man wie auch immer geartet, ohne dass die meisten das so richtig deswegen eine theoretische Durchdringung da ist, dass man dann anfängt, paradoxe Begriffe zu verwenden, revolutionärer Reformismus oder sonst was, also das irgendwie zusammenzupacken, das drückt für mich aber eher eine Hilflosigkeit aus oder eine Unzulänglichkeit der Debatte, die was Richtiges hört, aber nicht auf den Begriff bringt. Also ich kann den Transformationsbegriff schon was abgewinnen, aber eben als einer, der erstmal relativ leer ist und den man halt dann füllen müsste. Und mein Füllversuch in dem Referat, das war eigentlich so diese Überlegung, emanzipatorische Bewegung als Ergebnis von einem synthetisierenden Prozess zu fassen, wo Elemente zusammenkommen, die überhaupt erst die Qualität, wenn sie zusammenkommen, erzeugen können, möglicherweise, die du einklagst. Ich meine, ich komme ja vom theoretischen Pol, irgendwelche Kapitalismusanalysen hin, und da ist dieses Konzept natürlich auch eins. Welche Rolle hat diese Theorie? Ich weiß, mit Theorie allein wirst du die Welt nicht verändern. Da muss irgendwas anderes dazukommen. Also ist auch ein bisschen eine Antitheorie zu einer Selbstgenügsamkeit auf dem jeweiligen Feld, auf dem man sich halt bewegt.
Ich hätte das jetzt so verstanden von dem Aufbau des Referates, dass du am Anfang ja festgestellt hast, dass wir in einer Situation sind, wo sich die Lebensbedingungen für die breite Masse der Menschen, die im Kapitalismus sind, verschärfen und verschlechtern. Und man davon ausgehen kann, dass sich das auch in den nächsten Jahren so fortsetzen wird. Und von daher wäre ja dieses Abwarten, was passiert, ja eigentlich keine Option, weil dann wird es immer schlimmer sozusagen. Also da gibt es sozusagen einen objektiven Handlungsdruck. Und deinen Vorschlag habe ich jetzt so verstanden, dass man einerseits in gesellschaftlicher Gegenorganisation versuchen muss, Ressourcen, die jetzt kapitalistisch oder staatlich organisiert sind, selbst organisiert sozusagen zu verwalten, das ist wahrscheinlich das richtige Wort, und dass aber auf der anderen Seite sowas wie Ideologiekritik geben muss oder eine Auseinandersetzung mit oder eine Veränderung der Art und Weise, wie die Leute die Welt sehen. Weil befreite Gesellschaft mit rassistischen und sexistischen Ideologien zusammen vielleicht nicht so richtig gut funktioniert. Möglicherweise. Meinst du, die beiden Pole hängen irgendwie zusammen? Also, oder kann man das Verhältnis von denen genauer bestimmen?
Also, dass sie zusammenhängen, ist natürlich zentrale These. Und das ist auch durchaus ein Praxisfeld. Also jetzt in den Debatten, die eben eigentlich die falschen Fragen permanent verhandeln, man muss nur sich irgendeine Talkshow im Fernsehen reintun, da werden immer nur falsche Fragen verhandelt. Da ist es eigene Aufgabe, in diese Diskurshoheit zu brechen. Und ich verwende den Begriff der Konfliktformulierung da, einfach anders zu definieren, um was es in dieser Gesellschaft geht. Um was, welche Kämpfe werden eigentlich, welche Widersprüche tauchen da auf? Sparen oder nicht sparen? Und zum Beispiel, dass die offizielle Debatte kann man durchstreichen und das ist Element natürlich auch von der gesellschaftlichen Veränderung, wenn eine solche grundsätzlichen Fragen aufgeworfen werden. Das allein ist es aber natürlich auch nicht. Also man setzt da halt auf dem wenn ich von der behaupte, eben Emanzipationsbewegungen wären Syntheseprodukt. Das heißt, ich setze bei der eigenen Aktivität voraus, dass möglicherweise das in einer anderen Ecke auf Resonanz treffen wird, dass ich da mal, dass ich etwas verbinden kann. Und dafür versuche ich von meiner Seite aus die Voraussetzungen zu schaffen, diesen Beitrag zu leisten. Jetzt halt in dem Fall, von dem Praxisfeld, geht es halt um Diskurse und um Deutungen der Wirklichkeit.
Ja, genau, auch vielleicht dazu. Das ist jetzt weniger eine Frage, nur ein Gedanke, der mir gerade kam, als ihr das so besprochen habt, mit dem Zusammenhang zwischen Selbstorganisation und Ideologiekritik auch. Weil du jetzt meintest, dass das ja schnell passiert, dass das irgendwie im Dorf-Mief umschlägt, so mit solchen Selbstorganisationsbewegungen oder so. Kennt man ja, glaube ich, was du damit. Das, also würde ich mal tippen, hängt ja auch einfach schon viel davon ab, wie sehr so eine Selbstorganisation, also wie ideologiekritisch, wie sicher die da drauf sind oder wie sehr da Ideologiekritik schon mal durchgedrungen ist. Also das sind ja auch oft irgendwie Kleinigkeiten, die dann da schon einen Unterschied machen.
Das ist sicher so, dass da Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Es ist auch der Kontext, in dem etwas stattfindet. Also eine Kinderladen aufmachen in den Rahmen der 68er-Bewegung, das hat einfach einen anderen Stellenwert als wenn du das heute machst. Das ist ein anderer Hintergrund. Wenn das im Rahmen eben einer sozialen Umwälzungsbewegung mit weitreichendem Anspruch passiert oder du versuchst für deine Kinder vernünftige Betreuung zu organisieren. Also das und sobald diese Elemente für sich existieren, werden sie immer versacken. Das über früher oder später, siehe Alternativbewegungen der 70er Jahre, die durchaus im Kontext eben der Ökologiebewegung ihre Bedeutung hatte, aber am Schluss mit deren eben nichts anderes rausgekommen ist als ein normales Kleinunternehmertum oder die Leute haben halt Konkurs angemeldet. Also das denke ich, kann man auch natürlich nicht runterbrechen auf die, das einzelne Projekt muss alles leisten können oder du müssen entsprechend politisch auch engagiert sein. Das ist auch ein Stück weit eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhangs, in dem es passiert. Ein einzelnes Projekt ist immer partikular, das ist nicht die Welt.
Du hast ja schon ein bisschen versucht auch zu zeigen, wie die drei Punkten diese gesellschaftliche Grundkonzeption einer Theorie ausschauen kann. Das wäre meine Frage, wie zum Beispiel eine Formulierung politischer Forderungen oder gesellschaftliche Auseinandersetzungen auf der Höhe der Zeit ausschauen könnte. Willst du da was dazu sagen?
Könnte ich, ja. Was soll ich dazu was sagen? Ne, manche Forderungen, da ist es auch in der Tat nur eine Frage der Kontext, des Kontextes, was sie bedeuten. Also wenn ich erst einmal so eine ganz banale Forderung stelle, wie Verteidigung bestimmter sozialer Errungenschaften, meinetwegen Sozialstaat, dann finden es jede Menge Reformisten gut. Und kannst es durchaus auch gut finden. Die Frage, die allerdings da durchaus gar nicht so unerheblich ist, wie begründest du diese Forderung? Bin ich keynesianisch orientierter Gewerkschafter und will deswegen eine Lohnerhöhung oder eine Verbesserung von Sozialleistungen, weil das angeblich die Nachfrage der Wirtschaft erhöht und im Endeffekt dem wirtschaftlichen Wachstum zugute kommt? Oder ist der Kontext einer, wo ich sage, ob das finanzierbar ist oder nicht, das ist eigentlich ist überhaupt nicht die Frage. Also das ist nicht das Kriterium. Also ob es eine wirtschaftliche Rationalität hat oder nicht. Also wo eine Orientierung an dem, was ich jetzt provisorisch, mir ist klar, dass der Begriff nicht so falsche Assoziationen wecken kann, mit sinnlich-stofflichen Reichtum bezeichnet habe, wenn man diesen Standpunkt bezieht, kann man eigentlich das Kriterium der Finanzierbarkeit nie anerkennen. Es ist alles finanzierbar, weil sowieso nichts finanzierbar ist.
Da würde ich auf jeden Fall recht geben. Und was ich vorhin nämlich fragen wollte, deswegen fand ich das gut, dass es vorhin aufgeworfen hat, weil da was mich dann so recht gespielt hat und jetzt gerade zu meinen eigenen Filmen, das tut mir auch ein bisschen leid, aber was halt so eine Forderung ist, die ja vielleicht noch so aus dem linken Internationalismus kam und die ja auch irgendwie wichtig wäre, so dass. Und du hast es angesprochen, so also dass heute immer noch so viele Menschen verhungern einfach. Das ist dieser ganze, und das ist ja auch vielleicht der Grund, warum man Sozialstaat ganz gut finden könnte und medizinische Versorgung und so einen ganzen Kram, ne? Also dass das irgendwie ganz in Ordnung ist, dass die Leute nicht mehr sinnlos verrecken müssen. In dem Sinne auch eigentlich geradezu revolutionär, dass die USA jetzt mal eine Krankenversicherung haben. Jedenfalls, das wäre ja so eine Motivation. So, da habe ich mich allerdings gefragt, wo heutzutage denn noch irgendwie, also in diesem Sinne internationalistische Praxis außerhalb von karitativer Praxis, außerhalb von irgendwie Brot für die Welt und so, sich Leute allen Ernstes mal darum kümmern, die Ressourcen dafür einzusetzen, dass, oder das auch nur propagieren, ne, politisch. Dass man mal den gesellschaftlichen Reichtum dafür einsetzt, irgendwo eine der Grundvoraussetzungen für eine humane Gesellschaft, nämlich das unmenschliche Sterben, abzuschaffen. So. Das hatte ich nicht erwartet, aber ich schätze, die Antwort ist deprimierend, das macht nämlich keiner.
Naja, jedenfalls keine großen Organisationen. Es gibt sowas wie Medico International, die in die Richtung arbeiten, auch mit politischen Forderungen.
Das andere, was ich vielleicht noch loswerden wollte, das war auch sehr unkonstruktiv und du hast das bei angesprochen, so es sind, also viele ist natürlich gewissermaßen sind es Kleinigkeiten und so. Und also da kann man also ideologiekritisch drangehen. Ich habe immer so ein bisschen von Anfang an schon ein Problem mit dem Gebrauch des Wortes Ideologie hier gehabt. Aber Ideologiekritik sollte ja zumindest immer auch beinhalten, so dass man versucht, das den Wahrheitsanspruch der Ideologie irgendwo ernst zu nehmen und zu realisieren. Und irgendwo, der ideologische Anspruch von Urbanität hat ja auch also was von der Beteiligung der Menschen von Sippe und Bande und Clique und so und da. Und die ganzen Selbstorganisationsprojekte, die mir so untergekommen sind, sind halt, was das angeht, auf jeden Fall ein ganz massiver Rückschritt. Und deswegen würde ich das schon ernster nehmen, als zu sagen, so, ja, mit ein bisschen ideologiekritischer Reflexion ist das alles gar nicht so schlimm, weil das sind jetzt Grundsatzfragen, sich da anschließen, was man denn jetzt eigentlich besser findet, so Metropole oder Kommune oder so, ich weiß es nicht genau, das ist vielleicht auch letzten Endes keine politische Frage. Entschuldigung.
Gibt es noch Fragen? Oder Anmerkungen? Sonst wäre es auf jeden Fall 8. Und
wollt ihr schon aufhören?
Wir diskutieren ja gleich weiter.
Ah ja.
Echt?
Die Leute, die ganz viel Lust dazu haben, wir treffen uns jetzt in einer Viertelstunde gleich nochmal, um weiter zu diskutieren. Es wurden da von manchen Leuten Texte davor gelesen von dem Autor. Ich bin mir aber sicher, dass die Leute, die aufmerksam zugehört haben, bei dem Vortrag da auch mit diskutieren können. Wir werden jetzt nochmal vertieft in einer kleineren Runde im Autonomikum mit dem Referenten diskutieren und nachher wahrscheinlich in eine Frage geben. Sonst vielen Dank, dass ihr da wart und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.